möchte gerne heute über ein Thema sprechen, in dem das Senden des Hare Krishna Mahamantras in großer Wichtigkeit ist. Ich möchte jedoch zunächst einmal euch allen eine Frage stellen. Meint ihr, dass ihr im gegenwärtigen Augenblick eures Daseins euer Leben richtig benutzt? Wir sind jetzt hier. Und dann? Ist die Situation, in der ihr euch im Augenblick befindet im Leben, ich meine, abgesehen von dem Fest, was hier einen Anstoß geben soll, ist alles richtig arrangiert? Fühlt ihr euch wirklich wohl? Könnt ihr da also sagen, dass ihr euch wirklich authentisch euren eigentlichen spirituellen Zielen oder materiellen Zielen gemäß richtig befindet? Ich möchte, was ich mit dieser Frage meine, weil eben so wenig diese Frage gestellt wird, ich möchte sie gerne illustrieren mit einer Geschichte, die im Augenblick meine Lieblingsgeschichte ist. Ich kann so am besten darstellen, was ich im Einzelnen meine. Es gab einmal ein Köhler. Weißt du, was ein Köhler ist, Sandra? Mukunda? Ein Köhler ist ein Mann, der Holz verbrennt, um daraus Holzkohle zu machen, was man in den Ofen werfen kann. Ein Köhler. Dieser Köhler lebte in einem Wald, in einer armseligen Hütte, bis eines Abends, um genau zu sein, etwas in sein Leben eintraf, was ihn sehr zum Überlegen brachte. Er hörte ein Klopfen an der Tür und als er aufmachte, stand davor ein Mann von herrschaftlichem Wuchs, in feine Gewänder gekleidet, der offensichtlich sehr bedrückt war. Kannst du mir einen Platz zum Schlafen geben? Fragte der Mann ein bisschen hektisch. Und etwas zu essen. Ich habe seit 3 Tagen nichts mehr zu mir nehmen können. Ja, sagte der Köhler und bot ihm ein Abendmahl an und danach sein Bett zum Schlafen. Am nächsten Morgen war der Gast nicht mehr so nervös, aber die Angst und Unruhe stand ihm noch immer in den Augen. Kannst du mich jetzt bitte zur Hauptstadt bringen? Und der Köhler sagte ja, auch das kann ich, und brachte ihn zur Hauptstadt. Und als sie schon am Tor waren, fand er heraus, wer sein Gast war. Die Leute riefen: Oh Majestät, unser König ist zurück. Er wurde entführt von Räubern, die ein hohes Lösegeld verlangten, aber irgendwie gelang es, ihm zurückzukommen. Und er wurde mit einem Blumenregen empfangen, ähnlich wie es mir heute im Tier gegangen ist, wurde in den Palast, seinen Palast begleitet. Der König sagte: Ich bin sehr zufrieden für deinen selbstlosen Dienst. Ich möchte dir einen Sandelholzwald schenken. Nun, für solche, die aus dem mitteleuropäischen Raum kommen, muss ich erklären, ein Sandelholzwald ist etwas ungeheuer Wertvolles. Schon ein Sandelholzbaum reicht aus, um alle wirtschaftlichen Bedürfnisse eines Mannes zu decken für den Rest seines Lebens. Man kann das Sandelholz verkaufen zu den Leuten, die Parfüm herstellen, und dann wird das kostbare Sandelholzparfüm hergestellt. Man kann das Holz auch an die ayurvedischen Ärzte verkaufen. Dann machen sie daraus wichtige Bestandteile für bestimmte sehr teure Medikamente. Man kann sie doch auch aus dem Holz einfache Gebrauchsutensilien, na, das würde man nicht machen, einfach so Verehrungsgegenstände schnitzen, ja sogar Bildgestalten werden zum Teil aus Sandelholz geschnitzt, weil sie eben so wertvoll sind. Dieses Holz ist so wertvoll. So, der König schenkte dem Köhler einen ganzen Wald mit kostbarem Bestand. Nach einem Jahr kam er zurück und er erwartete natürlich, dass dort, wo früher die rußgeschwärzte Hütte stand, ein kostbarer Palast sein würde. Wie erstaunt war er, als er die gleiche Hütte vorfand. Der Köhler trat noch immer rußgeschwärzt aus der Hütte heraus und sagte: Fantastisch, Majestät, dass Sie zurück sind. Gestern habe ich den letzten Sandelholzbaum verbrannt, um zu Holzkohle zu machen. Vielleicht können Sie mir einen neuen Wald schenken. Und Ihre Majestät war überhaupt nicht angetan von dieser Vorstellung. Er sagte: Du Narr! Selbst wenn ich dir Gold schenken würde, würdest du es vermutlich ins Feuer stecken und du würdest versuchen, daraus Holzkohle zu gewinnen. Du Narr! Damit endet diese Geschichte. Sie ist ein Symbol. In dieser Geschichte ist die menschliche Lebensform identisch mit dem Sandelholzwald. Krishna ist wie der König, der diesen Sandelholzwald geschenkt hat. Krishna hat die menschliche Lebensform gegeben. Und wir sind meistenteils wie der Köhler. Das heißt, wir benutzen den Wald nicht richtig. Wie würdest du das einschätzen, Sushandra? Der Köhler, der hätte was anderes machen können aus dem Sandelholzwald, nicht? Das, mein Fehler war, dass er dieses Geschenk vertat. Er konnte damit nichts anfangen. So ist es auch mit den meisten unserer Zeitgenossen. Sie haben die menschliche Lebensform erhalten, die wie der Sandelholzwald ungeahnte Möglichkeiten gibt. Zu unbegrenzter Freiheit, zu spiritueller Freiheit genutzt werden kann. Zur Freiheit von Illusion. Die menschliche Lebensform, wie keine andere Lebensform, können wir benutzen, um selbstverwirklicht zu werden. Wir können in der menschlichen Lebensform den Kreislauf der Geburten und Tode, das Samsara in Sanskrit, unterbrechen und unsere spirituelle Heimat erlangen. Wir können persönliche Gefährten von Krishna werden. Persönliche Gefährten von Gott. Nicht Gott selber, das ist eine göttliche Illusion. Aber wir können direkt in seine persönliche Gemeinschaft kommen und dort ein Leben führen, welches unter eigentlichen spirituellen Natur entspricht, nämlich ewig zu sein, nicht Geburt und Tod zu erleben, auch nicht Alter, darf nicht Krankheit. Wir können ein sehr glückseliges spirituelles Dasein nehmen. Wir müssen nur die menschliche Lebensform richtig benutzen. Wenn wir sie verfeuern für die Befriedigung der Sinne, sind wir im Grunde genommen nicht viel klüger als die Fische dort in dem Aquarium. Nicht? Die Fische spüren gerade die Frühjahrsimpulse und die beiden hatten eben ein kleines romantisches Intermezzo. Sie jagen den Brotbrocken, die man da reintut, oder was man da reintut, den Futter. Na? Ja. Sie kennen ihr Gebiet ganz gut inzwischen. Nicht? Sie leben so Tag und Nacht dahin, einfach ihre Sinnenbefriedigung nachzugehen. Seht ihr, der eine da läuft immer dem, jetzt sieht man es nicht, da Frühjahrsstimmung ist ausgebrochen im Aquarium. Nicht? So, das ist ja Ja, ja, fang mich oder so. Ich bin der Frühling. Ja. Ja. So, die menschliche Lebensform sollte nicht so benutzt werden, wie es alle anderen Lebensformen tun, nämlich nur zur Befriedigung der Sinne, des Geschlechts, Sinns, der Zunge, Wesens und so weiter und so fort. Jeder von uns sollte sich einmal fragen, und ich würde das sogar empfehlen, das heute persönlich zu machen, wenn ihr wieder zurückgeht in eure Wohnung oder eure Häuser, benutzt ihr die menschliche Lebensform richtig? Es gibt in den Heiligen Schriften eine sehr interessante Analyse des Lebens. Das heißt, Leben kann zwei Richtungen gehen. Den Weg der Befreiung vom materiellen Dasein und den Weg der Verstrickung ins materielle Dasein. Das Beispiel wird gegeben von einer Spinnenspule, die sich dreht. Wenn sie sich in eine Richtung dreht, diese, dann wickelt sie das Garn auf und es bildet sich ein Knäuel, was kompakter und verstrickter wird, je länger es dreht. Kann jedoch die Spinnenspule auch in eine andere Richtung laufen, wo sie dem Garn Freiheit gibt und sich abläuft sozusagen. So, der gewohnte Lebensweg der meisten Menschen ist der Weg der Verstrickung. Sie werden geboren in eine Familie, sie umgeben sich, sie gehen zur Schule, werden vorbereitet auf ein Leben in einer materialistischen Gesellschaft, die nicht von Selbstverwirklichung weiß. Sie umgeben sich mit einem Haus, mit Kindern, sie gehen zahlreiche Verpflichtungen ein, nehmen zum Teil Kredite auf, um sich ihre materiellen Wünsche erfüllen zu können. Kredite, die sie ein Leben lang zu einem Sklaven machen. Das sieht man ja öfter. Für ein Auto oder ein Haus, einen Garten. Es gibt in den meisten Zeitgenossen, ich nehme mal euch hier aus, den Weg der Verstrickung. Neues windet sich immer mehr, sie sind immer mehr eingehüllt in ein Netz komplexer materieller Verstrickungen. Nicht? Der Devotee, oder ein Freund Krishnas, sollte darauf achten, sein Leben in die andere Richtung geht, in den Weg der Befreiung. Und Befreiung ist zunächst einmal nicht unbedingt etwas, was äußerlich sichtbar ist. Ein Mensch kann nur dann als frei angesehen werden, wenn er frei von Wünschen ist. Solange ein Mensch voller materieller Wünsche ist, ist gleichgültig, ob er arm ist oder reich, er wird unfrei sein, was seine Wünsche betrifft. Ich spreche also von einer inneren Freiheit, wie ihr merkt. Es gab vor 25 Jahren, oder 20 Jahren, als ich im weltlichen Leben war, ein Staat der Freien, der ausgerufen wurde. Es war ein Stadtteil in Kopenhagen namens mit einer Siedlung oder so, namens Christiana. Vielleicht habt ihr sie schon mal aufgesucht. Ihr seid ja hier näher an Kopenhagen als die Hamburger. Und es wurde dort gesagt, also die Stadt Kopenhagen hatte den jungen Leuten einen Bereich eingeräumt, in dem sie alles tun konnten, was sie wollten. Man konnte dort den Drogenkonsum nachgehen. Das war sehr verbreitet. Man konnte der freien Sexualität nachgehen. Man bekam vom Sozialstaat sogar die nötigen finanziellen Mittel. Dänemark ist ein sehr wohltätiger Staat. Und wir dachten damals, also wir machten eine Klassen, Reise dorthin und haben das besichtigt. Viele Freunde lebten dort für einige Zeit und machten Experimente mit der Bewusstseinserweiterung und mit einer Freiheit. Ich selber bin nie dorthin gegangen. Als die Klassenreise war, hatte ich etwas anderes vor. Ich kam jedoch als Devotee Krishnas dorthin vor vielleicht 7 Jahren oder so. Und ich schaute mir die Stadt der Freien einmal an. Und ich bemerkte, wir haben dort Prasadam verteilt, freie Nahrungsmittel, die zu Krishna geweiht waren, und so ging ich mit ihm mit. Ich merkte, das, was ich schon angenommen hatte, diese Menschen waren in einer äußeren Freiheit, aber nicht in einer inneren Freiheit. Also die Süchte der verschiedensten Arten hatten sich dort frei entfaltet, und sie waren wohl politisch frei. Sie konnten da etwas tun, was in keinem anderen europäischen Stadtteil möglich ist. Ihren verschiedenen materiellen Wünschen, die illegal betrachtet werden, von der Gesellschaft nachzugehen. Aber sind solche Menschen frei? Wenn hier einer sitzt, 1000 Plänen, dass er hier noch erfüllen muss, ist er tatsächlich frei? Und diese Frage wird in der Philosophiegeschichte einmal illustriert in einer Begegnung zwischen Diogenes, dem Mann, der im Fass lebte, und Alexander, dem wahrscheinlich da noch dem Kleinen, auf dem Wege zu Alexander der Großen. Alexander kam zu Diogenes, der dort in einer Tonne war, das war seine Behausung, hatte einen kleinen Hund. Und Alexander sagte zu seinem philosophischen Ratgeber, du, ich werde jetzt losgehen und Kleinasien erobern. Und dann, fragte Diogenes, was machst du dann? Was sagst du jetzt? Bist du nicht beeindruckt? Das ist doch ganz schön, was er erstmal. Nein, sagte Diogenes, was machst du dann? Ja, dann, Alexander kam nicht auf die Idee, dann erobere ich Indien. Und dann, fragte Diogenes, bin ich schon beeindruckt. Ja, sagte Alexander, dann tue ich was, dass ich Ruhe finde. Du Narr, lachte da Diogenes schallend. Ich lebe hier ruhig in meiner Tonne. Mein Hund ist fortgeschrittener als du. Der lebt im Schatten meiner Tonne. Wir brauchen nicht erst Kleinasien zu erobern mit einer riesen Anstrengung. Und dann Indien. Wir sind zufrieden von hier. Das ist wirkliche Freiheit. Das ist wirklicher Fortschritt. Frei zu sein von Wünschen. Ein Mensch, der nicht frei geworden ist von Wünschen, wird sich verstricken mehr in sein Dasein. Er wird ein Sklave sein wie Alexander. Alexander wird als großer großer erfolgreicher Mann betrachtet, aber für einen Devotee ist Alexander nicht Alexander der Große, sondern Alexander mit den großen Wünschen. Also noch nicht der Vorsitzende. So, ich habe mir hier ein Zitat rausgesucht. Diese innere Freiheit hat sehr viel zu tun mit innerer Zufriedenheit. Ja, wenn ein Mensch zufrieden ist innerlich, braucht er nicht zahlreichen materiellen Wünschen nachzujagen, die niemals befriedigt werden kann, auch wenn man sich noch so bemüht und so bemüht. Ich habe hier ein Zitat für euch herausgeschrieben aus dem Chaitamrita. Da heißt es, durch das Chanten des heiligen Namens des Herrn löst man seine Verstrickung in materielle Tätigkeiten auf. Danach verspürt man starke Anziehung zu Krishna und so erwacht schlummernde Liebe zu ihm. Ein Mensch, der nicht verstrickt ist, Oder ein Mensch kann deswegen frei werden von den Verstrickungen materieller Wünsche, materieller Tätigkeiten, wenn er Liebe verspürt im Herzen. In unserem Herzen fließt ein ständiger Nektarstrom. Doch im materiellen Leben ist dieser Strom leider zugeschüttet und sickert nur noch ein bisschen aus. Ein bisschen kann man ihn erkennen, weil dort Wasser sickert. Auch kein besseres deutsches Wort. Ich meine, dann kommt noch eine kleine Sickerspur Wasser dort heraus. Verstehe ich das Wort sickern? Das ist bestimmt Norddeutsch von der Kleinstimmung. So, dieser Fluss der Liebe zu Krishna, zu Gott, ist der materiellen Welt zugeschüttet und sickert dann, wenn er sich auf eine andere Person richtet, in Form von Luft heraus. Nicht? Wir haben das, wenn wir einen anderen schwitzenden Körper entdecken, der uns von der Beschaffenheit zusagt, dass wir ein Gefühl entwickeln können, das ist meistens Luft. Oder wenn dieser zugeschüttete Strom der Liebe äußert sich auch in Form von der Anziehung an weltliche Dinge, dann ist es Gier. Oder wenn man zu einer wohltätigen Art neigt, wie Albert Schweitzer oder ein, dann äußert sich dieser Fluss der Liebe zu Krishna in Form von Mitleid. Ihr selber wisst bestimmt, wie stark Lust ist, wie stark Gier sein kann, was für eine Macht diese beiden Dinge über Menschen haben. Stellt euch bitte nun vor, dass es nur ein Sickerfluss des ursprünglichen Flusses ist. Ein kleines Rinnsal, sagt man auch im guten Deutsch, der Liebe zu Krishna. Wenn wir diesen Strom oder wenn wir diese Liebe zu Krishna frei machen können, werden wir erlöst von der Herrschaft von Lust und Gier, Dingen, die uns zum materiellen Leben hinzwingen. Ja, durch das Chanten des Heiligen Namens heißt es, ist es möglich, diese Liebe zu Krishna frei zu machen und dadurch, dass man die Liebe zu Krishna, die wir auch bezeichnen als Krishna-Bewusstsein, erfahren, können wir uns von allen Verstrickungen bewahren. Verstrickungen in Form von Wünschen, die uns zu materiellen Tätigkeiten leiten und die uns dann binden, sodass wir bewegungsunfähig schließlich sind im Alter von 25 Jahren. Es geht sehr schnell und einfach nicht mehr keine Freiheit mehr haben. So, um den Mahamantra, der uns also mit diesem ursprünglichen Bewusstsein, diesem Gottesbewusstsein, diesem Strom der Liebe zu Gott verbinden kann, damit der richtig wirkt, sind ein paar Regeln absolut nötig. Ein Mantra wirkt erst, wenn man dazu das richtige Verhalten an den Tag legt. Ohne das richtige Verhalten ist selbst der machtvollste Mantra, Mantra hat ja was mit Befreiung zu tun, nicht? Was den Geist befreit, ist ein Mantra wirkungslos. Wenn wir nicht das richtige Verhalten erlernen und ausüben beim Chanten des Hare Krishna Mantras, werden wir nie das erfahren, was ich eben beschrieben habe. Dass wir erst frei werden von Wünschen und dann frei werden von materiellen Tätigkeiten, die uns verstricken. Man nennt das in Sanskrit Sat Achar. Achar heißt so viel wie tätig sein. Und Sat heißt das, was ewige, essentielle Tätigkeiten sind. Sat Achar ist wichtig für Japa oder für das Chanten eines Mantras. Es gibt ich möchte euch ein Beispiel dafür geben. Du kannst den machtvollsten Samen haben, aus dem ein riesen Banyanbaum sich entwickeln kann. wenn du ihn auf ein Feld legst, welches, sagen wir mal, verkastet ist, trocken ist, dann wird es niemals zu einem Mandelbaum kommen. Du wirst vertrocknen. So kann man auch den machtvollsten Mantra haben. Wenn man nicht den Boden richtig vorbereitet, durch richtige, durch Tat-Acha, durch Fähigkeiten, wird es nicht Wurzel schlagen. Die Wirkung wird nicht eintreten. Kommt nicht zustande. So, ich möchte heute von den vier Dingen sprechen, die nötig sind auf der äußeren Ebene und vier Punkte, die nötig sind als innere Einstellung, sodass Mantra, das Hare Krishna Mantra, richtig greifen kann. Es gibt vier äußere Dinge, man sollte es vermeiden, gewalttätig zu sein. Ich glaube, das ist sehr klar für einen Menschen, der spirituelles Leben sich damit befasst hat, dass man frei werden muss von Gewalt. Nun, Gewalt, das ist sehr interessant, hat eine sukzessive Entwicklung. Gewalt fängt an in den Gedanken, dass ich jemanden Böses will oder misslich gestimmt bin. Es äußert sich dann in Worten, dass ich schlecht über einen Menschen spreche und kommt schließlich in den Bereich der Tätigkeiten. Ich bin mir sicher, dass jeder verstehen kann, es gibt keine größere Form der Gewalt, als jemanden umzubringen für seinen eigenen Genuss. So, deswegen ist das erste wichtige Prinzip, dass man aufhört, Fleisch zu essen. Fleisch zu essen ist am Ende einer sich eskalierenden Kette von Gewalt. Gedanken, Worte, Fähigkeit und dann blutige Messer. Das ist sehr, sehr wichtig, damit spirituelles Leben kommt. Deswegen gibt es auch Gebote im Christentum, du sollst nicht töten. Das ist ganz wichtig für mich. Dann gibt es als nächstes egoistische oder ausbeuterische Sexualität, wo man sich einen anderen Körper schnappt. Das muss unterlassen werden. Doch Berauschung, sehr schlecht für einen Menschen auf dem spirituellen Weg. Berauschung trübt die Tore unserer Wahrnehmung. Das heißt, ein bestimmtes materielles Mittel erzeugt bestimmte Halluzinationen, die durch Alkohol geschieht oder durch solche berauschenden Dinge. Das kann nicht erhoffen, dass wir auf der einen Seite etwas tun für unsere spirituelle Verwirklichung, sondern auf der anderen Seite machen wir etwas, was, wie soll ich mich ausdrücken, was das Ganze zurücknimmt. Das ist ein widersprüchliches Verhalten. Wir schänden und läutern unsere Sinne, unsere Wahrnehmung und dann tun wir da, was wir selber tun. Das geht nicht. Als nächstes wichtiges Prinzip ist, dass man kein Glücksspiel betreibt oder keine Tätigkeiten, die einfach die Energie und die Zeit vergeuden. Diese vier Dinge, wenn wir sie zuallererst hören, auch während wir noch am Anfang unseres virtuellen Laufbahn stehen, müssen wir sagen, oh, so happy. Nicht, jetzt darf man kein Bier mehr trinken, kein Holznebel so weiter und so fort. Aber diese Dinge sind nicht heavy, sie sind einfach dem gesunden Menschenverstand angepasst. Wir können nicht ein Feuer entfachen und Wasser darauf gießen. Ja, so kann man nicht spirituelles Leben praktizieren und befreit werden von allen materiellen Dingen, ohne dass man dort ein bisschen ernsthaft wird. Was jedoch erleichternd zur Hilfe kommt, ist, dass schon ein Tropfen des spirituellen Wohlgeschmacks reicht aus, sodass man überhaupt kein Interesse mehr verspürt an diesen Dingen. Srila Prabhupada, unser spiritueller Meister, hat immer wieder darauf hingewiesen, dass spirituelles Leben nicht Minus bedeutet, dass wir etwas abziehen, etwas aufgeben. Das spirituelles Leben bedeutet erst, dass die jetzt los, dass wir etwas hinzunehmen. Nicht etwas, was uns ausfüllt, Tätigkeiten für Krishna, Prasadam. Es gibt auch noch vier innere Einstellungen, die sehr gut sind, wenn man ein Mantra schenken möchte. Zunächst einmal sollte man einen inneren Berg abbauen. Es gibt einen Berg, der zwischen der Seele und Gott existiert. Dieser Berg, wer könnte sich das vorstellen, dass dieser Berg, woraus dieser Berg ist? Es ist ein innerer Berg, das heißt also nicht aus Granit. Aber der Stoff, aus dem er besteht, will ich euch gleich das vorbereiten, ist noch härter als Granit. Lust, der Berg der Lust.
Die Vorstellung, was in euch ist.
Die Vorstellung, was man bräuchte, um glücklich zu sein, selbst der Geliebter zu sein. Mhm. Alles ist die Antwort. Es gibt ein kleines Wort aus drei Buchstaben. Fängt mit E an und endet mit O. Yes. Das falsche Ego, die falsche Identifizierung der ewigen Seele mit einer materialistischen Rolle. Das ist ein Berg, der zwischen der Seele und Gott existiert. So. Dieses falsche Ego kann abgebaut werden, indem man eine Sicht der Wirklichkeit entwickelt. Sicht der Wirklichkeit heißt eine demütige Sicht. Ja, man sollte demütig werden, das ist eine sehr gute innere Einstellung. Bei uns in unserer westlichen Kultur wird Demut als eine emotionale Untauglichkeit angesehen, wenn man das aus dem Gleichgewicht geraten und es ist demütig, es fühlt sich demütig und so weiter. Ich komme gerade aus einer Stadt, wo der den Begriff Hanseatenstolz geprägt hat. Nicht? Das ist eine wichtige Eigenschaft für die Hamburger. Auf der Straße habe ich wirklich voll losgepredigt. Was ist es mit diesem Hanseatenstolz? Der stört euch doch nur, habe ich gesagt zu den Hamburgern. Da haben sie aber geäugt. Aber Prediger müssen die Wahrheit sagen. Das gehört dazu. Dieses falsche Ego hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Wir sind nicht Hamburger, wir sind nicht Deutsche. Wir sind nicht Mann und nicht Frau, wir sind Kinder der Unsterblichkeit. Die zweite Eigenschaft, die man entwickeln sollte, ist ein bisschen Duldsamkeit. Der Mensch heutzutage, wenn der ein kleines Jucken auf der Haut hat, dann gibt es gleich 1000 Präparate, um das Jucken zu entfernen. Anti-Juck-Creme, Della, Fortissimo, Licht und so weiter und so fort. Die Menschen sind nicht duldsam. Wenn etwas ist, wo sie sich ein bisschen beunruhigt fühlen, dann holen sie gleich Maschinengewehre raus. Wenn etwas mal nicht so stimmt, dann ist man gleich so betroffen. Krishna beschreibt in der Bhagavad Gita das Verhalten eines spirituellen Menschen, indem er sagt, man sollte das Kommen und Gehen von Glück und Leid, was so kommt wie das Kommen und Gehen von Sommer und Winter, erdulden, ohne dadurch gestört zu sein. Mit ein bisschen Toleranz, ein bisschen Duldsamkeit, ganz wichtig, das wird ein Weg. Dann, die dritte Eigenschaft, die es gilt zu entwickeln, eine innere Haltung, ist, dass man vergeben kann. Vergeben, vergessen kann. Sehr wichtig. Heißt, eine nicht so, sagen wir mal so, ist nicht so, wenn jemand mal was Schlechtes gegen uns tut aus einer Situation, dass wir im Spinnefeind bleiben sollten bis ans Ende unserer Tage. Das ist nur in unserem Schaden, diese Haltung. Denn der Mensch wird uns verfolgen für ein Leben. Wir werden ihn nicht los, solange wir ihn nicht vergeben können. Ja. Das heißt, eine Frau wird schön durch den wunderschönen Gesicht mit hellen, leuchtenden Augen. Ein Mann kann durchaus hässlich sein. Ja, er ist schön, wenn er durch Wissen. Er braucht also nicht. Ja. Ein Mann ist schön durch Wissen. Wenn er kein Wissen hat, ist er nicht schön. Ein Kuckuck wird schön durch Singen. Und ein Mensch auf dem spirituellen Pfad wird schön durch die Fähigkeit, anderen zu vergeben. Heißt es richtig. Jeder Frau hat das einmal zitiert. Und die letzte Eigenschaft, die ein Mensch auf dem spirituellen Pfad, wie soll ich mich ausdrücken, entwickeln sollte, es geht um eine innere Haltung, damit das Chant nach richtig greift, ist, anderen Respekt geben. Respekt vor dem Alter, vor alten Menschen. Respekt vor Frauen, vor Kindern, das ist sehr wichtig. Also Respekt vor Menschen, denen Respekt gebührt durch ihre Tätigkeiten, durch ihr Wissen vielleicht, das ist eine andere wichtige Eigenschaft. Ohne dann aber Respekt für sich zu erwarten, es gibt meistens so einen Respekthandel. Ich sage dir, du bist ein voller Hecht, und dann erwarte ich, dass der andere sagt, du bist auch ein toller Hecht. Dann ist der Respekthandel erfolgreich abgeschlossen. Das ist nicht, wie ein Mensch anderen Respekt erwarten soll. Lasst uns zusammenfassen noch einmal, sodass wir wissen, wo wir sind. Wir sprachen davon, dass damit das gewünschte Ergebnis kommt, nämlich Liebe zu Krishna, was wir meist in dieser Welt nur als Wickerstrom erfahren, so als Derivat, als Neben, als solches. Damit das zum Vorschein kommt, müssen wir, oder können wir den Hare Krishna Mahamantra chanten, denn der deckt das frei, der löst einen vor diesen Verstrickungen. Wieso denn? Ja, weil er uns frei macht zum Wünschen, macht seinen Wünschen. Und dann kommt die spirituelle, dann kommt die Liebe durch. Volles Rohr, wie man in Norddeutschland sagt. Es ist jedoch wichtig, damit das eintritt, dass man Sat-Achar, die richtigen Begleithandlungen macht. Und dazu wurden vier erwähnt. Man sollte Gewalt vermeiden, das heißt auch Gewalt auf dem Teller, da ist sie am meisten. Mit. Dann als nächstes diese Sinnbefriedigung, die wir auf dem Aquarium jetzt beobachten können, ausbeuterische Sexualität, dann keine Berauschung, dann keine unnötige Zeitverschwendung mit nichtssagenden Tätigkeiten. Es sollte auch eine innere Haltung bestehen und das ist in der Essenz Demut. Wenn man sich das merken kann, dann ist man gut verankert. Demut ist eine Sicht der Wirklichkeit, dass wir eine spirituelle Seele sind, wichtig sein, ein Teil von uns. Und diese vier äußeren und inneren Tätigkeiten werden dafür sorgen, dass das Chanten das tatsächlich erlangt. Prüft euch sorgsam. Heute am Ekadasi wird es empfohlen, sich zu prüfen. Seid ihr frei von materiellen Wünschen? Seid ihr frei von Verstrickungen in eurem Leben? Oder seid ihr vielleicht doch noch sehr verstrickt, noch sehr gebunden, weil ihr innerlich noch nicht so entwickelt seid in eurem spirituellen Leben? Das sollte man sich fragen, regelmäßig. Fließt da Liebe in dem Herzen? Oder wollen wir ein bisschen praktischer sein? Anziehen zu Gott. Liebe ist eine sehr hohe Stufe. Aber ist da eine Anziehung? Da haben wir den Wunsch, mit Krishna zusammen zu sein. Können wir es nicht ertragen, ohne seine Gemeinschaft, ohne Krishna in unserem Leben zu verspüren? Das sind Zeichen für Fortschritt. Das sind Zeichen der Befreiung vom materiellen Dasein. Das sind Zeichen der Befreiung von Verstrickung. Diese Dinge müssen wir uns fragen. Ich bringe diese Dinge so direkt in euer Bewusstsein heute, weil ich nur einen Abend mit euch Gemeinschaft haben könne und ich möchte natürlich ein Ausrufezeichen in den Raum setzen, was stark da ist und einen Eindruck in Zuhörerschaft lässt. Wir haben eine großartige Möglichkeit und wir haben ein Sandelholzwald bekommen. Wir sollen viel und alles daraus machen und es nicht einfach verbrennen in das Feuer der materiellen Tätigkeit und materiellen Anhaltung. Aber Krishna, damit bin ich an ein natürliches Ende gekommen. Hier, noch eine kleine Verherrlichung über den Heiligen Namen, weil diese schöne Geschenke haben. Ich möchte insbesondere Sushanta, Marsha und Mukunda bitten, nochmal zuzuhören, eine kleine Endspurt sozusagen in der Aufwendigverfahren. Der heilige Name Shri Krishnas wirkt auf viele heilige, weitherzige Menschen anziehend. Er ist der Vernichter aller sündhaften Reaktionen und ist so mächtig, dass er für jeden, außer für den Stummen, der ihn nicht chanten kann, ohne weiteres zugänglich ist. Auch für die niedrigste Menschenart, die Hundeskatter. Weiß einer das nach vor euch, aber das glaube ich nicht. Der heilige Name Krishnas ist der Beherrscher des Reichtums und der Befreiung. Und er ist mit Krishna identisch. Einfach dadurch, dass man den heiligen Namen mit der Zunge berührt, werden sofort Früchte erreicht. Der heilige Name hängt nicht von Einweihung oder frommen Tätigkeiten ab. Im Allgemeinen. Der Heilige Name wartet nicht auf diese Tätigkeiten, er ist nicht auf fremde Hilfe angewiesen. Aber mit diesem, er ist nicht auf fremde Hilfe angewiesen, ist nicht gemeint, dass man nicht diese vier äußeren Tätigkeiten in seinem Leben arrangieren sollte. Geht es euch manchmal so, dass ihr fragt, wo ist der Geschmack in meinem spirituellen Leben? Wo ist die Gottesverwirklichung? Wo ist Krishna in meinem Leben? Kennt ihr diese Fragesteller? Krishna kommt sofort, wenn ihr den heiligen Namen chantet. Möchte sagen, aber ich chante doch. Müsst schon Sadhaja einhalten. Jedes Mal sagt, wir von dem rechten Verhalten befreien. Sonst kreist es nicht. Ich hoffe, dass ich euch ermutigen konnte, mit dem, was ich sagte, und nicht etwa, wie soll ich mich ausdrücken, ins skrupellosische Nachdenken gebracht habe. Ich war jedoch auch meine Absicht, muss ich ehrlich gesagt sagen, schon Anstöße zum Nachdenken zu geben heute Abend. Ist ja egal, der 11. Tag nach dem Mond, weil ich das zum Nachdenken, das ist der Tag zum Nachdenken. Gut, habt ihr hierzu noch irgendwelche Fragen, die das Thema noch mehr auslösen? Ich würde vielleicht Rosi bitten, schon mal sich um das Prasadam zu kümmern. Brauchst du Hilfe oder? Ja. Doch, wenn wir das Herz sauber machen, können wir die direkte Gemeinschaft mit Krishna haben. Krishna ist sogar, das ist ja das, ist das Interessante, er ist in jedem Herzen gegenwärtig. Auch im Herzen eines kotfressenden Schweines. Auch im Herzen von Helmut Kohl. Oder Sigmar Hochsprung. Er ist im Herzen eines jeden gegenwärtig. Aber erst dann, wenn ein Devoti, wenn man anfängt, so ein bisschen in seinem Leben aufzuräumen, dann wird Krishna aktiv und sich zu offenbaren. Sonst ist er einfach nur der neutrale Beobachter. Wenn du einen kleinen Schritt auf Krishna zumachst, indem du dein Herz ein wenig läuterst, wird Krishna 10 Schritte auf dich zu machen. Darüber haben wir in Hamburg gesprochen. Krishnas Entgegenkommen sozusagen zu dem Devoti ist in einer ungleichen Proportion zu dessen Bemühung. Es ist nicht so, dass du dich zum Beispiel, unsere Bemühung ist ja am Anfang recht klein, dass wir mal wirklich tun können für Krishna. Stell dir mal vor, Krishna würde nur so ein bisschen entgegenkommen. Da würde eine klaffende Distanz immer bestehen. Aber bei Krishna ist es so, dass es seine Charaktereigenschaft, der großzügig, wenn man ihm ein bisschen entgegenkommt, ein Schritt entgegenkommt, sagt der Feuerfall einmal, kommt er 10 Schritte gleich. Und dann spürt man schon ein bisschen, da ist ein starker Krishna-Faktor in meinem Leben hier. Krishna will mir Lektionen erteilen, ich merke schon was. Und dann kann man wieder den nächsten Schritt machen und Krishna kommt wieder näher. Spirituelles Leben ist mit anderen Worten eine sehr ermutigende Angelegenheit. Wenn wir ein bisschen tun und Krishna und unproportional weit entgegen. Ja, bitte. Ja. Ja, die Fähigkeit zu vergeben und anderen Respekt vollgegeben, den Respekt gebührt. Ich würde dir eine folgende Sache empfehlen. Denn es gibt ja in dieser menschlichen Wirklichkeit, auf dieser menschlichen Ebene, sagen wir mal, immer die Situation, dass ein anderer Mensch nicht unsere Welt kennt, der berücksichtigt und ganz und gar in seiner Welt ist. Und wenn wir mit diesem Menschen dann zusammenkommen, kann es sehr leicht passieren, dass der Mensch vielleicht auch ohne es zu wollen uns auf den Fuß tritt sozusagen oder uns verlässt. Nicht? Er sieht das ganz und gar anders. Es ist ein Tipp, der in den spirituellen Traditionen gegeben wird. Man sollte dann diesen Menschen, man sollte eine Trennung vornehmen in diesen Menschen zwischen ihm selber und seinem Verhalten. Ich möchte dir ein Beispiel geben, wo ich gezwungen war, das einmal wirklich zu machen. Ich hatte einen Vortrag gegeben in Split und war ans Ende gekommen und es war dann so, dass viele Leute kamen, die sich Bücher am Buchtisch gekauft hatten, um eine Unterschrift dort zu haben. Die sind so dann Marcia. Und dann war in der Reihe, die anstand, auch ein Soldat, ein Soldatenflor. Und also, ich hatte schon so ein Gefühl, dass der unglaublich voller Aggression mir gegenüber ist. Und das war dann auch so, als er vor mir stand, sagte er, würdest du noch friedvoll bleiben können? wenn ich dir jetzt mit voller Kraft einen Schlag ins Gesicht versetze. Und das war so eine gespannte Atmosphäre, dass der kurz dran war. Und jetzt muss ich da eine Antwort geben. Ich habe gar nicht überlegen können. Ich habe einfach gesagt, ich würde versuchen, dein Verhalten zu trennen von dir. Du bist anscheinend durch mein Auftreten sehr aufgeladen, worauf es dazu führt, dass du jetzt so starke Aggression gegenüber mir verspürst. Aber du bist ein Mensch, der hat mehr noch eine Seele, genau wie ich. Das entspricht so ein bisschen dem, was auch in der christlichen Tradition gesagt wurde. Hasse die Sünde, aber nicht den Sünder. Das trennt man also das Verhalten von einem Menschen von dem Menschen selber. Ja. Kann man sehr leicht üben bei Kindern. Kinder sind manchmal unausstehlich. Ihr haltet euch unglaublich gut heute. Wirklich. Aber jeder, der Kinder hat, hier bekommt auch jemand gerade ein Kind, oder? Also nicht jetzt in diesem Moment, aber in der nächsten Zeit. Das merkt man, die sind manchmal so richtige Unruheherde. Kann man das sagen? Ja. Und manche Eltern, die werden dann ganz, die wollen in dem eine knallen, die werden dann ganz unbeherrscht, habe ich schon oft das gemerkt. Aber wenn man es schafft, das Verhalten zu trennen, sag ich, der ist okay, ein kleiner, das ist bloß, der muss jetzt so handeln, weil das halt ein Kind ist, ist wahrscheinlich noch hungrig und müde und dann ist es nervig, das gibt ja Ursachen dafür. Und dann kann man den dann doch respektieren. Zum Beispiel bin ich früher total genervt geworden, wenn Mütter ihre Kinder mitgebracht haben in die Vorlesung und die haben dann angefangen zu krähen. Inzwischen finde ich das ganz interessant und auch belustigend, weil es ist so, die Kinder denken, jetzt redet der, jetzt muss ich auch mitreden hier, das ist Stimmung jetzt. Das ist, was da vorgeht in den Kindern, das muss man sich mal vorstellen. Die interpretieren das als ein vorigen Dialog, der jetzt geschehen muss. Da muss man sagen, ja, also schön, dass du dich auch äußerst, aber wir müssen jetzt vielleicht noch andere Arrangierungen treffen, damit also hier nicht zu viel sich geäußert wird. Auf einmal kann man nicht einer Linie folgen. Nicht? Und so. Das ist sehr wichtig, dann kann man vergeben. Oder ein Mensch verhält sich unmöglich. Wie ein Stinktier macht es im falschen Augenblick die falschen Drüsenausscheidungen, nicht? Und, oder und so weiter und so fort und steckt das in die Atmosphäre rein. Da muss man einfach dann sagen, ja, der handelt jetzt so, der ist wahrscheinlich bedrückt oder ist irgendwas. Ne? So kann man das üben. Schließlich kommt man dazu wie ein Gottgeweihter, der sieht Krishna im Herzen des anderen. Der spirituelle Meister, meines spirituellen Meisters, also Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, hat das einmal in einer unglaublichen Art und Weise demonstriert. Und zwar war auf einer Vortragsreise und ihm reichte ein Störenfried nach. Mitten in die Vorlesung rief er immer rein, das ist alles Quatsch. Man kann doch die Leute nicht so hinters Licht führen und sagen, Krishna ist Gott. Nicht? Und hat immer so gestört und immer alles versucht so zu relativieren. Und irgendwann wollten die Schüler von Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur diesen Menschen also daran hindern, zu den Vorlesungen zu kommen. Und Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sagte, nein, er ist mein Freund. Wer mich lobt, der ist mein Freund. Weil so das falsche Ego größer wird. Nun, irgendwann verstarb dieser Mensch, also eines natürlichen Todes, Und Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur hörte davon und er weinte. Also Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur weinte. Mein Freund ist gestorben. Das war jetzt nicht so, dass er besonders heilig wirken wollte und Pluspunkte bei irgendwelchen naiven Bewunderern zusammen, sondern der verspürte das so. So stark war die Neigung, oder ist die Neigung, den einem Heiligen anderen zu vergeben. Das können wir uns nicht vorstellen, sei denn, es ist ein Heiliger. Gut. Dann würde ich sagen, dass wir langsam am natürlichen Ende, zu einem natürlichen Ende gekommen sind. William, du kommst, glaube ich, gerade von der Küche. Wie ist da der Stand? Ist es soweit?
Ja, ein paar Minuten noch.
Ein paar Minuten noch. Gut, dann würde ich sagen, Andreas, du hast noch eine Frage. Wie bitte? Agraria. Oh, herzlichen Glückwunsch. Wann bist du eingeweiht worden, Meierprofessur? So. So lange war ich schon nicht mehr da in Flensburg. Das ist ja ein Skandal. Es tut mir leid, ich wusste es wirklich nicht. Agraria.
Die Reise,
rein in diesen entsetzlichen Teufelskreis, nicht? Da muss man da ein Leben lang davor stehen. Versteht ihr, Agrarias Punkt ist, er wirft einen scheinbaren Widerspruch auf. Der Widerspruch ist, einerseits, so ähnlich wie du auch gesagt hast, einerseits heißt es, dass man nur chanten kann, wenn man frei ist von unreinen Dingen. Andererseits heißt es aber auch, dass man nur frei werden kann von unreinen Dingen im Herzen durch Chanten. Was ist zu tun? Kannst du mir das erklären? Das Padma Purana äußert sich zu diesem Thema, indem es sagt, jetzt, man kann nur rein werden durch Chanten, deswegen chanten, auch wenn du unrein bist. Irgendwann wird es besser. Es wird nützen. Aber wenn du das Chanten wie eine Medizin, die du nimmst, unterstützen willst, dann musst du dich richtig verhalten. Auch wenn die Sinne durchgehen, oder wie sagt man in Norddeutsch ganz so schön, wenn der innere Schweinehund anfängt zu bellen, nicht, doch auf dem richtigen Kurs bleiben. Genau wie die Medizin. Sie wirkt auch, wenn man weiterhin Alkohol trinkt oder Fleisch isst. Ne? Es gibt so Medikamente, aber sie wirken viel, viel besser und schneller, wenn man das Trinken absetzt und den Alkohol absetzt und alle möglichen, also ein paar Dinge absetzt. Du wirst ein bisschen Wirkung auch verspüren, das stimmt. Was nicht die Folge. Ich finde das so ermutigend, diesen Einfall so. Ich weiß, dass manche Zuhörer möchten gerne, dass spirituelles Leben so etwas wie eine Formel ist. Man nimmt es, ohne sich da besonders einzustellen und zu leben. Das wünschen wir uns, aber das gibt es nicht. Krishna will schon deine eigene Bemühung sehen. Die ist ja da, die ist bei jedem da. Guck bitte, es ist so ein total schlimm. Ich bin wahrscheinlich so ein bisschen energiegeladen und ihr seid das nicht. gewohnt, oder das muss doch gesagt werden, ne?
Ja. Kann das sein, dass gerade die Bemühungen, die wir eigentlich mit Krishna anstellen, Krishna persönlich die Bemühungen sehr geliebt?
Ja, Krishna. Das heißt, jeder Taman Prabhatyante, in dem Maße, wie sich jemand mir hingibt, in dem Maße offenbare ich mir. Wir haben gesagt, Krishna offenbart sich mehr noch als die Bemühung. Ja, Krishna möchte, dass wir den richtigen Gebrauch unserer Freiheit, unserer Entscheidungsfreiheit, dass wir uns für ihn entscheiden und für Verhaltensweisen, die ihn zufriedenstellen. Ich finde das so nice, Krishna-Bewusstsein ist so tief, die tiefe Wissenschaft. Wenn man sich zum Beispiel nicht richtig fühlt beim Chanten oder in seinem spirituellen Leben nicht so durchkommt, schau mal deine Verhaltensweisen an und mach da ein paar Korrigierungen und du wirst sehen, sofort hast du ein anderes Ergebnis. Das ist meistens da. Jetzt ist ein wichtiges Thema am Frühling, weil im Frühling fühlt man sich so, so hat man so eine Aufbruchsstimmung. Geht es euch auch so? Man will jetzt was machen. Die Bäume sprießen aus und auch die, nimmt man, der Geist sprüht und hat Ideen. Man will etwas machen mit dem Leben. Da sollte man seine Handlung ein bisschen betrachten und da ein paar Veränderungen, wenn es nötig ist, einrufen. Ja. Ich würde sagen, dass wir bis zum Prasadam vielleicht noch ein bisschen chanten. Wer von euch kann Harmonium spielen?
Ja.
Papa?
Ja.
Warum nicht? Dann sing doch ein Mantra, ein Hare Krishna Mantra. Oder? Ach so. Dann müssen wir Gurupal vielleicht ganz kurz holen. Wir sehen noch kurz ein bisschen den Mahamantra. Also, sorry, zu vergessen. Mm-hmm.